Wer nicht hören will, kann lesen.
Seid mir alle gegrüßt. Schön, dass ihr mal wieder reinklickt. Neue Folge Wer nicht hören will, kann lesen. Der Radio Bonn-Rhein-Sieg Bücher-Podcast. Mein Name ist Sven Jaworek. Ich bin euer Gastgeber und ich stelle euch wieder Bücher vor. Es ist wieder eine wilde Mischung, die ich mitgebracht habe. Bevor ich es vergesse, ich wollte es in der letzten Folge eigentlich schon erwähnt und angeboten haben. Solltet ihr auch begeisterte Buchleser sein, dann schickt mir gerne mal, das geht auch per Sprachnachricht über WhatsApp, so einen kurzen Buchtipp, wo ihr mir so ein bisschen schildert, was ihr lest, von wem das Buch ist, worum es geht, also so eine kleine Inhaltsangabe, dann können wir das gerne in einer der nächsten Folgen hier in diesem Podcast unterbringen. Ja, also das Angebot steht, wie ihr mich erreicht, das könnt ihr nachlesen in den Shownotes. So, und jetzt steigen wir ein und das tun wir wie immer mit einem Buch, ja, mit dem Buch, das ich jetzt gerade lese, wo ich also mittendrin stecke und wo ich euch schon mal zumindest eine eingeschränkte Empfehlung geben kann. Orakel von Thomas Olde Heuwelt. Dieser junge Mann, Thomas Olde Heuwelt, sieht auf seinen Pressefotos aus wie knapp über 20. Tatsächlich ist er 1983 geboren, also ist jetzt auch immer noch jung, aber herzlichen Glückwunsch. Du siehst jünger aus, als du bist. Dieser junge Mann kommt aus den Niederlanden, aus Nijmegen. Und ich glaube, wir sagen hier auch Nimwegen. Ne? Hat mit 19 seinen Debütroman veröffentlicht. Seitdem hat er mehrere Bücher und Kurzgeschichten veröffentlicht. Hat es vor allem in seiner Heimat auch zu einem gewissen Bekanntheitsgrad geschafft. Bis ihm dann 2016 mit dem Roman Hex der internationale Durchbruch gelang. Eine Geschichte aus dem Gruselgenre und geadelt wurde er dafür unter anderem von Stephen King, der das Buch als brillant originell bezeichnete. Mit anderen Worten, seit Hex liegt die Latte ziemlich hoch. Und jetzt ist Orakel bei Heine erschienen. Wir sind in den Niederlanden. Auf dem Land, es ist Winter, es ist kalt und neblig. Die beiden Freunde Luca und Emma sind unterwegs mit dem Fahrrad zur Schule. Sie nehmen den Weg über die Felder, als sie plötzlich eine Entdeckung machen, die sie sich nicht erklären können. Erst nur schattenhaft erkennen sie etwas, das gestern definitiv noch nicht da war. Sie nähern sich diesem Schatten und sind ganz schön baff, was sich dann da vor ihren Augen auftürmt. Es ist ein altes Schiff, ein Schiffswrack. Orakel kann man am Bug nachlesen. Und weder Emma noch Luca können sich da einen Reim drauf machen. Es ist als hätte so ein Kran über Nacht dieses Schiff da auf das Feld bugsiert. Und da liegt es nun auf dem Trockenen. So weit, so mysteriös genug. Während Luca vom Typ her eher ängstlich zurückhaltend ist, ist Emma, in die er auch noch total verknallt ist, eher so die angstfreie Abenteurerin, so die Draufgängerin. Emma steigt also auf das Schiff. Luca kann sie nicht daran hindern. Sie begibt sich ins dunkle Innere der Orakel. Plötzlich ertönt eine alte Schiffsglocke und schon fehlt von Emma jede Spur. Kein Lebenszeichen mehr. Es ist, als hätte die Orakel sie verschluckt. Und dabei bleibt es nicht. Mehr Menschen kommen zu diesem Schiff, auch die Polizei. Und jeder, der das Schiff betritt, ist wie verschluckt, nicht mehr auffindbar. Und immer ertönt diese Glocke, die auch noch auf eine Legende zurückgeht, wie wir erfahren. Das ist das Einstiegsszenario von Orakel. Schnörkellos geschrieben mit einer gehörigen Portion Mystery. Ja, es ist eine dieser Geschichten, an denen man dranbleibt, weil man natürlich wissen will, was dahinter steckt. Gibt es eine natürliche, eine rationale Erklärung für dieses Phänomen? Oder ist es am Ende ein fantastisches Mysterium? Es gibt einen Mann, der das Rätsel auflösen kann. Dieser Mann gilt als Spezialist für Okkultes und er soll das Geheimnis der Orakel lüften. Denn offenbar ist dieses Schiff nur so eine Art Vorbote. Es deutet sich Schlimmeres an. Die Gefahr bei solchen Geschichten ist ja immer, dass eine immense Erwartungshaltung aufgebaut wird. Diese Erwartungen zu befriedigen am Ende, das versucht Thomas Oldehäuvelt in seinem neuen Roman Orakel. Ich werde nächste Woche in den Urlaub fliegen. Das Buch wird mich im Handgepäck begleiten. Natürlich will ich unbedingt wissen, wie diese Geschichte endet. So, jetzt mal gerade rausgefragt, kocht ihr gerne? Steht ihr oft und gerne in der Küche? Seid ihr ein Zauberer am Induktionsherd? Und ich meine mit Kochen jetzt nicht Wasser für den Tee und auch nicht vor Wut, ne, sondern wirklich so richtig kochen. Ich koche ganz gerne und klar, bei mir, das kenne ich, man kocht was und sagt, ey, das ist lecker, schmeckt mir, mag ich, können wir nochmal machen. Manchmal aber gelingt es mir auch, dass ich sage, boah, ist das lecker. Das hat einen Geschmack, den ich so noch nicht hatte. Und wenn man es schafft, diesen Geschmack beim Kochen zu kreieren, dann finde ich, kann man beim Kochen durchaus auch von Kunst sprechen. Und das kann auch der Hobbykoch erreichen, ne? Ich habe ja früher, wenn ich gekocht habe, meistens so diese exotischen Gewürze, für die man extra irgendwie in so einen besonderen Laden gehen musste, habe ich meistens weggelassen, weil mir das zu viel Aufwand war, bis ich dann irgendwann auch geschnallt habe, ja, aber wenn du exakt diese Gewürze rauslässt, dann ist es halt, schmeckt es halt normal und nicht außergewöhnlich. Und seitdem, also bei mir zu Hause türmen sich die unterschiedlichsten Gewürze und Zutaten. Das Ding ist immer nur, man braucht sie so selten, dass sie meistens dann irgendwann ablaufen und noch halb voll sind. Aber zurück zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich möchte über das Buch von Ariel Johnson sprechen. Flavorama aus dem Ullstein Verlag oder Flavorama. Ariel Johnson ist promovierte Geschmackswissenschaftlerin und von ihr können wir ganz viel über die Welt der Geschmäcker erfahren. Zunächst mal ist das Wissenschaft, ja, das ist Chemie. Sie stellt 4 Geschmacksgesetze auf. Also das erste zum Beispiel, zum Geschmack gehört der Geruch. Und da schreibt sie, das ist total interessant, der wirkliche Flavor setzt sich zusammen aus einer Verbindung von Geschmack und Geruch. Und sie schreibt, wir denken viel zu wenig über den Geruch nach. Und während es nur eine begrenzte Anzahl von Geschmäckern gibt, wie ich gelernt habe, gibt es unzählige Gerüche. Und wie dieses Zusammenspiel funktioniert, das erklärt sie. Ganz Wissenschaftlerin, die sie ist, erklärt sie das an kleinen, anschaulichen Beispielen. Zum Beispiel, was passiert beim Biss in eine Tomate? Sätze wie, habe ich da auch gelesen, habe ich mir gemarkert, auch Moleküle haben eine Persönlichkeit. Die sind mir persönlich vielleicht ein bisschen zu esoterisch. Aber allein, wie sie das beschreibt, was da passiert, das ist schon faszinierend. Und wenn wir das verinnerlicht haben, wie Geschmack und Geruch funktionieren und zusammenhängen, dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten Geschmacksgesetz. Da geht es dann zum Beispiel um das Erschaffen von Geschmack. Ein und dieselbe Zutat oder das Lebensmittel kann ja ganz unterschiedlich schmecken, wenn die Zubereitungsart eine andere ist. Durch Hitze zum Beispiel, ja, wo ich dann Röstaromen erzeuge. Oder durch Fermentation oder wenn ich etwas karamellisiere. Das Buch ist für alle interessant, die sich mit dem Thema Kochen bzw. mit dem Thema Geschmack wissenschaftlich auseinandersetzen wollen. Ihr könnt da wirklich tief in die Materie eintauchen und ihr werdet garantiert gewisse Zusammenhänge besser verstehen, ein Stück weit die Welt des Kochens auch mit anderen Augen sehen. So ging es mir zumindest. Und dazu findet ihr auch immer wieder kleine Rezepte, wie ihr zum Beispiel gebrannten Zimtsirup herstellt. Ihr könnt euch eigene Gewürzmischungen mixen. Macht eure eigene Kräutersoße. Wie gesagt, ganz viele Rezepte. Ich habe nicht nachgezählt, aber vorne drauf steht 99 Rezepte sind im Buch immer mal wieder so verteilt. Es ist ein besonderes Buch. Ein, ja, ich würde mal sagen, vielleicht ein wissenschaftliches Kochbuch. Ariel Johnson, Flavorama. Ja, sehr außergewöhnlich auf jeden Fall. So, und jetzt müssen wir wieder switchen. Komplett anderes Thema. Er ist in der Corona-Krise zu einem ja, mindestens mal deutschlandweit ein sehr bekannten Gesicht geworden. Er hat bei der Bundestagswahl den Sprung von Bonn nach Berlin geschafft. Sprich, er ist für die Bonner CDU in den Bundestag eingezogen. Er hat schon ein Sachbuch geschrieben und er hat vor wenigen Tagen einen Thriller veröffentlicht. Er heißt Hendrik Streeck. Willkommen bei Wer nicht hören will, kann lesen.
Hallo.
Ich muss jetzt erstmal fragen, wie bleibt überhaupt Zeit zwischen all dem, was Sie ja machen, wissenschaftlich arbeiten, Einstieg in die Politik, Sachbuch geschrieben, jetzt auch noch einen fiktionalen Roman. Wo nehmen Sie da die Zeit her?
Also bei diesem Buch, was jetzt rausgekommen ist, muss ich dazu sagen, dass das eine unheimlich lange Vorgeschichte hat. Ich habe das in Boston bereits begonnen und es war erst ein Sachbuch, weil ich mal die Schattenseiten der Wissenschaft erzählen wollte. Also das, worüber man eigentlich nicht so viel weiß und ja, vielleicht auch so ein bisschen eine gesellschaftliche Debatte anstoßen wollte. Und dann habe ich aber gemerkt, sowas liest ja keiner und habe einen Thriller drumherum geschrieben, um einfach auch auf die Virologie nochmal ein Augenmerk zu lesen. Gain-of-Function-Forschung, ein neues Virus und natürlich, was ist eine Beschreibung, was es da für unterschiedliche Interessen gibt. Auf der einen Seite die Pharmaindustrie und auf der anderen Seite das Militär.
Gain-of-Function frage ich gleich nochmal, was das genau heißt. Gehen wir vielleicht ein bisschen chronologisch vor und steigen erstmal ein. Es geht um eine junge Wissenschaftlerin, Donna heißt sie, fällt vom Hochhaus, aus einem Hochhaus, ich glaube vom Dach eines Hochhauses. Da wird gleich auf den ersten Seiten von Gehirnmasse aus dem Schädelloch. Also das ist auf jeden Fall was, man sollte nicht zart beseitet sein. Ne? Es geht direkt los.
Ist die einzige Stelle aber, wo man Blut sieht.
Ja?
Sonst okay. Gar nicht, das verrate ich schon mal.
So.
Es sterben zwar Leute, aber
nicht so blutig.
Nein,
nicht so brutal. Zu diesem Zeitpunkt, ganz zu Anfang, geht man ja erstmal noch davon aus, dass es ein Selbstmord ist. Ne? Das ist jetzt erstmal so das erste Setting, richtig?
Genau, also es gibt zwei Ich-Erzähler. Es gibt einmal einen Detektiv, Vince Brickle, der die Geschichte aus seiner Warte erzählt. Und dann gibt es einen jungen Wissenschaftler, Frank Munters, der das aus seiner Sichtweise erzählt. Und das wechselt im Buch immer hin und her. Mal sieht man seine Sichtweise, mal die vom Detektiv. Und es beginnt damit, dass man eine Tote findet, die vom Hochhaus gestürzt ist und man geht vom Selbstmord aus und der Detektiv geht dem immer weiter nach und zweifelt immer mehr am Selbstmord und ja, dann kommen eben die verschiedenen Charaktere mit rein, also auch die Counterintelligence Officer der Gefahrenabwehr aus dem Militär macht und dann geht die Geschichte los.
Also es geht schon so Richtung in Richtung Verschwörungstheorie oder ist es zu groß?
Ich würde gar nicht sagen Verschwörungstheorien. Also ich habe ja in verschiedenen Bereichen gearbeitet selber. Ich habe in Boston an der Harvard Medical School gearbeitet, aber ich habe aber auch beim US-Militär gearbeitet. Und gerade die Frage, inwieweit Viren oder Virenabwehr etwas Militärisches ist, da habe ich natürlich viel gelernt. Und das beschreibe ich auch in dem Buch. Und auch, dass solche Viren mal benutzt werden als Biowaffe, ist ja geächtet weltweit. Trotzdem gibt es unheimlich viele Fälle, wo das versucht wurde oder auch in militärischen Anlagen dran geforscht wurde.
Dieser Detektiv findet ein Tagebuch. Wenn man da die ersten Seiten liest, da gibt es ja schon erste Hinweise darauf, dass das wohl kein Selbstmord ist.
Sondern das meinen Sie?
Ich kann nicht zu viel verraten, weil ich noch gar nicht so viel gelesen habe, aber das ist natürlich immer man darf auch natürlich nicht zu viel verraten.
Genau.
Man will ja nichts verraten. Ja. Nur zumindest wird da so der Köder, die Lunte wird da so ein bisschen gezündet, dass es kein Selbstmord sein könnte.
Also man könnte auch denken, es ist ein Selbstmord, um die Welt vor dem Virus zu beschützen, an dem sie geforscht hat. Also
möglicherweise
auch eine Möglichkeit.
Möglicherweise auch das. Die Geschichte ist auf jeden Fall nicht so, dass man nach den ersten 50, 60 Seiten schon weiß, wo das Ganze langführt, wo das Ganze hinführt und schon gar nicht, wo das endet. Es spielt auf jeden Fall in Boston. Und jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie haben da gearbeitet, Sie kennen sich da aus und damit erübrigt sich natürlich dann auch meine Frage, warum Boston, warum dieses Institut?
Also das Institut, was ich beschreibe, ist fiktiv. Und ich habe bewusst einen Boston gewählt, weil alle mit Wissenschaft und gerade im medizinischen, wissenschaftlichen, also in den MINT-Fächern-Bereich, das alles auch mit den Harvard verbinden. Gleichzeitig gibt es mir die Möglichkeit, hier auch die natürlicherweise die Anlehnung an die ans US-Militär zu machen, weil die Forschung, also diese Forschung an Biowaffenabwehr in den USA sehr viel größer ist als bei uns zum Beispiel in Deutschland. Der Hauptcharakter, also der Frank Munters, kommt ja aus Heidelberg ursprünglich. Also die Brücke nach Deutschland wird schon geschlagen, keine Sorge. Aber es gibt eben hier die Möglichkeit, viel mehr und auf natürlichere Weise auch sowohl das US-Militär als auch eben China mit einzubinden.
Weil Sie den Frank gerade schon ansprechen, einer der Viren liebt, fasziniert ist davon, wie viel Henrik Streeck steckt in dieser Figur oder steckt überall der Autor irgendwie ein bisschen drin?
Ja, also auf die Frage war ich natürlich vorbereitet und irgendjemand hat mir gesagt, sag doch 20%, dann kann sich jeder das für sich selber überlegen. Nein, natürlich sind da Elemente drin von unterschiedlichen Wissenschaftlern, die ich kennengelernt habe. Und das beschreibe ich, also es hat ja auch ein Nachwort, ein relativ langes, da beschreibe ich das deutlicher, dass das eigentlich häufig Collagen sind aus verschiedenen Wissenschaftlern und Probleme, die unterschiedliche Wissenschaftler auch haben, dann die in dem Buch dann zu einer Person verschmolzen sind. Mhm. Also ein Stichwort nur MeToo, die ganze MeToo-Debatte ausnutzen von einem Machtgefälle, um und sexuelle Übergriffe in der Wissenschaft ist echt ein Thema dort. Und das habe ich häufig erlebt in der Wissenschaft, dass sowas stattfindet. Und das ist natürlich eine fiktive Geschichte, die da am Rande auch stattfindet im Buch. Aber trotz allem war mir das total wichtig, das auch mal zu beschreiben. Ne? Also da ist ein Satz, den wollte der Lektor unbedingt raushaben, weil er den nicht gut fand. Aber ich habe gesagt, der muss drin sein, den habe ich so erlebt. Und ich möchte die Person, die das damals gesagt hat, möchte ich, dass sie es weiß, dass das in einem Buch drin steht.
Ich möchte nochmal auf Boston zurückkommen. Es gibt die Beschreibung oder Bezeichnung Suicide Tower. Es ist die Rede von so einem Kürbisspektakel, was die Studenten oder Mitarbeiter da immer veranstaltet haben. Das klingt alles so nicht ausgedacht.
Nein, das ist alles tatsächlich. Also, ja. Also es gibt viele, viele Bereiche da drin. Das ist angelehnt an Geschichten, die ich in Boston auch erlebt habe. Es gibt in Boston in der Nähe vom Massachusetts Institute of Technology den Suicide Tower, wo scheiternde Doktoranden sich häufiger oder aus Liebeskummer einfach, also häufiger Selbstmord dort begehen. Und es gibt einen anderen Tower, wo Kürbisse im Oktober runtergeworfen werden und das ist so ein Spektakel, weil die in alle Richtungen zerplatzen und das hat natürlich auch sehr gepasst. Mhm. Es gibt auch noch eine weitere Geschichte, das kann ich auch erwähnen, da wird jemand vergiftet und über den Kaffee und das habe ich selber erlebt. Das war damals, dass ein Doktorand den Kaffee vergiftet hatte und viele andere Doktoranden ins Krankenhaus mussten.
Ah, okay. Also es sind viele, viele Geschichten, die wirklich so passiert sind oder zumindest ähnlich verarbeitet wurden.
Die haben die Fantasie angeregt, ja.
Sagen wir mal so, genau. Und trotzdem ist es natürlich schon auch irgendwie was anderes als das Sachbuch, was Sie ja vorher veröffentlicht haben, oder? Sie haben gerade Ihren Bekannten oder Freund Frank Schätzing angesprochen, der war mal ein guter Tippgeber zwischendrin.
Ja, also die Geschichte ist vollkommen fiktiv. Es handelt sich, oh Wunder, auch um ein neues Virus, was aus dem Beuteltier isoliert wurde. Und die meisten, die das Buch bisher gelesen haben, fragen mich als erstes, gibt es das Virus wirklich? Weil natürlich als Virologe kann man sich Viren sehr gut ausdenken und auch den Eigenschaften andichten, die sehr reell klingen. Aber das Virus ist zumindest in dieser Form noch nicht gefunden worden.
Wir gucken mal, was die Welt da noch für uns bereithält. Aber es gibt diese Game of Function Forschung oder Methode. Was ist das, was besagt? Die wird in dem Buch zitiert.
Also in dem, vielleicht kann ich das so weit verraten, in dem Buch geht es darum, dass es ein neues Virus gefunden wurde, schon länger her, also mit dem aber gearbeitet wird. Und es geht um eine Technologie, wie man so ein Virus kontrollieren kann, indem man einen An- und Ausschalter kreiert. Und das geht theoretisch wirklich. Also ich kenne keinen, der das je produziert hat, aber theoretisch kann man ja die Fähigkeit eines Virus an- und ausstellen, und das beschreibe ich in dem Buch. Und jetzt, wenn man jetzt ein so tödliches Virus hat, wie das Virus, was ich dort beschreibe, und man kann es an- und ausstellen, ist es natürlich eine perfekte Biowaffe.
Das heißt, auch wenn es Fiktion ist, es ist schon nicht alles an den Haaren herbeigezogen. Und es könnte, das ist vielleicht auch so ein Reiz dieser Geschichte. Ich mag zum Beispiel Geschichten, auch so diese Near-Future-Romane, wo man weiß, okay, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen Zukunftsgedankenspielerei, aber technisch wäre man dazu möglich oder wissenschaftlich oder so. Ich finde das spannend dann immer.
Technisch ist das möglich, also man müsste es ausprobieren mal, aber technisch ist es möglich, und dass an solchen Viren in der Vergangenheit geforscht wurde, also andere Viren, um die als Biowaffe zu benutzen, ist ja kein Geheimnis. Mhm. Also in Russland hat man daran geforscht, zum Beispiel Grippe mit Ebola zu kreuzen, um dann da eine wirklich extreme Biowaffe zu haben. Oder Dr. Tod, Walter Busson aus Südafrika, hat versucht, einen Virus oder Erreger zu erschaffen, die Afrikaner sterilisiert in dem Apartheid-System. Ne? Also da Viren werden immer wieder versucht auch einzusetzen, auch in die Breite der Masse. Größte Problem ist, so ein Virus kontrollieren zu können. Mhm. Und diesen Schritt haben wir quasi in dem Buch jetzt gelöst.
Und die Hoffnung damit ist verbunden, dass das noch größeren Absatz findet als das Sachbuch, oder?
Ja, also mir hat es unheimlich Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben, und für mich ist es auch sehr entspannend, sich dann so eine komplett andere Gedankenwelt zu begeben und hier damit aber auf der einen Seite zu erklären, dass die Wissenschaft nicht immer so rosig ist, dass es häufig um Publikationen geht, um Messerstechereien, also im übertragenen Sinne, dass es so ein Haifischbecken ist, aber auf der anderen Seite eben eine spannende Geschichte um ein Virus herum und eine neue Technologie.
Was für eine Art Schreiber sind Sie zwischendrin, wenn es mal passt? Oder nimmt man sich mal, keine Ahnung, 3 Wochen Urlaub, oder ganz diszipliniert morgens anfangen und dann 8 Stunden am Stück schreiben?
Für mich ist das sowas, was ich unheimlich gerne am Sonntag mache oder mal nach dem Feierabend, dann ein paar Seiten zu schreiben. Ich schreibe einfach immer erstmal drauf los und dann gehe ich am Anfang zurück und denke, okay, das musst du nochmal komplett überarbeiten. Und so zieht sich das dann hin. Also eher viel auf einmal und dann eine neue Überarbeitung.
Was dabei dann rauskommen kann, das kann ab sofort jeder lesen. Henrik Strick, das Institut im Schatten der Wissenschaft. Ein Thriller aus dem Wissenschaftsvirus-Bereich, erschienen bei Piper. Vielen Dank für den Besuch.
Ja, sehr gerne.
Ich bin mir sicher, dass ihr schon in euren Planungen für den kommenden Sommerurlaub steckt. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Vielleicht habt ihr noch nichts gebucht, aber vielleicht habt ihr schon eine grobe Idee, was ihr machen wollt und wo ihr hinreisen wollt. Es gibt einen Trend, der hält sich schon etwas länger, und das ist der Trend, Urlaub zu Hause zu machen. Zu Hause meint in diesem Fall Urlaub in Deutschland. Wenn ich mal so von mir ausgehe, es gibt so viele Ecken und Städte und Regionen in Deutschland, in denen ich noch nie war. Und da ich sowieso nicht zwingend irgendwo hinfliegen muss, manchmal ja, da zieht es auch mich in die Ferne, aber eigentlich brauche ich das gar nicht so oft. Deshalb ist für mich so Urlaub in Deutschland auf jeden Fall eine Alternative zu, wo fliegen wir denn hin? Spanien, Türkei, Afrika, was auch immer. Ganz viele tolle Anregungen liefern euch Angelika Taschen und Christiane Reiter. Die haben quasi eine Entdeckungsreise durch Deutschland gemacht und ein Buch geschrieben. Great Escapes Germany. Und man hat das manchmal gar nicht so präsent, ne? Wir leben ja in einem Land, in dem es Flüsse und Seen gibt und Badestrände, also richtig so auch mit Meer. Wir haben aber auch Berge und Schnee, und wir haben auch sehr viel flaches Land, weder mit Wasser noch mit Bergen. Im Grunde genommen ist es so, wir können von einem Land nicht mehr verlangen. Und wem es wichtig ist, in seinem Urlaub mit Menschen zusammenzukommen, deren Sprache eine andere ist, die man nicht auf Anhieb versteht, der kann ja einfach auch mal Urlaub in Ostfriesland machen oder im tiefsten Bayern. Auch da wieder manchmal Probleme mit der Verständigung haben. Also es geht um Urlaub in Deutschland und wenn wir mal reingehen ins Buch, ihr bekommt da eine Auswahl von so rund 40 Unterkünften, die sehr unterschiedlich sind. Wer sich was gönnen möchte, kann in Schlössern übernachten, ja, mit hohen Decken und mit so ein bisschen Pomp und ja, so ein bisschen Prinzessinnen-Feeling. Das Schloss Prossen zum Beispiel in der sächsischen Schweiz wird da im Buch beschrieben. Oder wie wäre es denn mal, in einem Grand Hotel abzusteigen? Das habe ich einmal gemacht in Baden-Baden, das ist Ewigkeiten her. So, wo der im Foyer der Teppich so hoch ist, dass du da drin versinkst. Hat einen ganz eigenen Charme, so eine Nacht im Grand Hotel. Eine schöne Unterkunft ist das Hotel Stadthaus in Arnstadt. Mit viel Holz, mit Blick ins Grüne. Es werden aber auch Klöster vorgestellt. Genauso wie außergewöhnliche Bed-and-Breakfast-Locations. Das meiste ist vielleicht eher so für Paare geeignet. Aber wenn ich mal das Ressort Baumgeflüster in Bad Zwischenahn, also im Norden, sehe, das sind Baumhäuser. Das sieht mir doch schon eher nach Familienurlaub aus. Also es werden nicht alle Bundesländer abgedeckt, aber die meisten. Viele Angebote liegen in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern, aber auch Unterkünfte in Niedersachsen sind dabei, in Schleswig-Holstein, in Rheinland-Pfalz. Und das ist einfach eine Auswahl, ja, ich würde schon sagen, handverlesene Unterkünfte, also nicht das, was ihr so angeboten bekommt, wenn ihr bei, keine Ahnung, Check24 oder Booking.com unterwegs seid, sondern das hat alles schon was sehr Exklusives. Und wer sich dann durch die Texte liest, wer sich vor allem die schönen Bilder anschaut, der bekommt, das garantiere ich euch ganz schnell, Lust auf Urlaub und auch vor allem Lust auf Urlaub in Deutschland. Nehmt euch die Zeit und träumt euch schon mal woanders hin mit dem Buch Great Escapes Germany aus dem Taschenverlag. Zum Schluss unsere Rubrik Klappentext. Bücher, die einen so guten Klappentext haben, dass man das Buch unbedingt haben und lesen möchte. Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, für mich ist es ja eine Kunst. Ähnlich wie beim Film, der Trailer, ist es auch eine Kunst, einen Klappentext für ein Buch zu schreiben. Und der letzte sehr überzeugende Klappentext, den ich gelesen habe, ist hinten drauf auf dem Buch The Trap. Das ist ein Thriller von Catherine Ryan Howard aus dem Lübbe Verlag. Und ich lese diesen Klappentext einfach mal 1:1 vor. Mitten in der Nacht steigt eine junge Frau zu einem Mann ins Auto. Es ist genau das Horrorszenario, vor dem jede Frau gewarnt wird. Und sie kennt die Gefahren nur zu gut. Aber sie hat keine andere Wahl. Während der Fahrt schwankt sie zwischen Angst und Erleichterung. Ist ihr Fahrer wirklich nur ein normaler, hilfsbereiter Mann oder vielleicht doch ein Monster? Als er sie sicher zu Hause abliefert, ist klar, dass ihre Ängste unbegründet waren. Dafür schlägt die Enttäuschung zu, denn sie ist auf der Suche nach einem Monster. In der nächsten Nacht wird sie es wieder versuchen. Doch kann sie den Mann, der ihre Schwester entführt hat, in eine Falle locken? Das ist ja eigentlich ein sehr banaler, kurzer Text und doch so mit 1-2 Sätzen zum Ende wird da eine Spannung erzeugt und eine Erwartung erzeugt. Das fand ich schon gut gemacht, gut geschrieben und es hat meine Neugierde geweckt. Ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es jetzt aber in den nächsten Tagen tun, sobald ich mit dem anderen Buch fertig bin. Catherine Ryan Howard, The Trap, wie weit würdest du gehen, um deine Schwester zu retten? Erschien im Lübbe Verlag. Und damit sind wir schon wieder durch. Alle Bücher, die wir besprochen haben, sind wieder aufgelistet in den Shownotes. Ich bin Sven Jawrig, mache ein bisschen Urlaub, werde im Urlaub natürlich vieles lesen. Das heißt, so Mitte, Ende April wird es die nächste Ausgabe geben. Naja, sagen wir mal Mitte April. Ne? Wie gesagt, das Angebot steht. Wenn ihr auch einen tollen Buchtipp für mich habt, schickt ihn mir gerne. Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.
Wer nicht hören will, kann lesen.